Heute mit dem Gitarristen Peter Finger, Gründer von Acoustic Music.
Und auf einmal hatte ich so alle zusammen und das habe sehr viel gemacht. Dann war ich wirklich ein Label, das, was ich mal nie machen wollte. Ne? Ich wollte eigentlich immer nur Musik machen, aber Label machen, nein. Konzerte veranstalten, nein. Festival veranstalten, erst recht nicht. Und alles das habe ich später gemacht irgendwie, weil es hat mich auch gereizt viel, dass ich mir gesagt habe, okay, das kann ich auch, das schaffst du auch noch. Ne?
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich sehr, heute Peter Finger hier im Lutherhaus in Osnabrück besuchen zu dürfen. Peter ist sicherlich einer der renommiertesten Akustikgitarristen weltweit und hat hier in Osnabrück den Sitz von Acoustic Music, einem Unternehmen, bei dem sich wenig verwunderlich alles um die Akustikgitarre dreht. Und vom Label übers Printmagazin bis zum Gitarrenfachgeschäft ist auch eigentlich alles dabei. Also schön, dass du heute Zeit für mich hast. Hallo Peter.
Ja, hallo. Hallo.
Bevor wir einsteigen, da kommen wir nicht drum rum vorneweg. Wie geht's euch so gerade? Wie geht ihr mit Corona um?
Wir gehen gar nicht großartig mit Corona um. Uns geht's eigentlich gut. Also ich will mal sagen, wir haben ja hier im Lutherhaus, wo das Label ist. Und das Lutherhaus ist auch ein Kulturzentrum mit eigentlich relativ vielen Veranstaltungen. Da findet natürlich im Moment nichts statt. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn Veranstaltungen waren nie irgendwie ein finanzieller Bringer. Das war immer ein Zusatzgeschäft. Insofern sparen wir in dieser Zeit sogar ein bisschen. Anderes ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Zum Beispiel der Shop war eine Zeit lang natürlich zu, dass die Leute nicht in den Laden gehen konnten. Wir haben auch zwei Fachzeitschriften. Da ist auch schwierig, solange die Leute nicht in den Kiosk gehen können und da was kaufen können. Dafür haben wir dann die Mail-Order-Verkäufe und die Abos ein bisschen gesteigert. Also es hält sich so die Waage. Diese Krise betrifft uns nicht wirklich.
Okay, das sind ja erstmal aus deinem Mund so positive Worte jetzt dann, damit umzugehen. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht vorne anfangen, um einfach mal zu verstehen. Ich denke, es gibt einige Hörer jetzt vom Podcast, die vielleicht noch nicht so viel mit dieser Szene anfangen können, was überhaupt du machst, was so los ist. Du hast jetzt schon einige Dinge anklingen lassen, die hier passieren. Und da kommen wir dann gleich zu. Aber lass uns mal vielleicht vorne anfangen. Also ich habe gesehen, du stammst aus einem musikalischen Elternhaus. Der Vater war, glaube ich, Dirigent. Mhm. Und auch gar nicht so klein. Also der war am Deutschen Nationaltheater in Weimar, habe ich gesehen, unter anderem.
Da, wo ich geboren bin, aber wir haben schon relativ früh rüber gemacht in den Westen. Mhm. Da war ich 3 Jahre alt, es war Ende der 50er Jahre und da hat mein Vater quasi wieder von vorne angefangen. Nationaltheater Weimar war natürlich eine super Position, aber er wollte nicht damals in die Partei eintreten und da war die Karriere für ihn in der DDR sowieso beendet. Okay. Und man hat damals die Musiker noch rausgelassen, die nutzlosen Leute.
Verstehe, okay. Dann bist du aber auch, ich glaube dann, wenn man das jetzt so weiß, mit dem Background relativ spät dann, glaube ich, auch mit der Gitarre angefangen, oder?
Naja, wie man da halt so anfängt. Mhm. Ich habe ursprünglich Geige gelernt, klassische Ausbildung, aber wie das halt so ist, mit 13 mit der Geige an Baggersee, das kommt nicht gut. Ne? Und das ist so das Übliche, die Zeit, wo man umsteigt. Und ich bin halt kleben geblieben auf der Gitarre. Okay. Und ist eine andere Art, Musik zu machen, muss ich auch sagen. Geige, klassisch gelernt. Und wenn du mir die Noten wegnimmst, kann ich auch nicht spielen. Gitarre, eigentlich so gut wie nie nach Noten gespielt. Ich kann zwar nach Noten spielen, aber ich will es auch gar nicht, weil das, wie gesagt, eine andere Art ist, Musik zu machen.
Okay. Und dann bist du aber auf der akustischen Gitarre so ein bisschen hängen geblieben, würde ich mal sagen, weil ich habe gelesen, das fand ich auch ganz spannend, es gab eine Zeit, da gab es E-Gitarren noch im Kaufhaus, da hast du eine sogenannte Hertikaster gespielt.
Ich hatte, ja.
Also eine E-Gitarre.
Ja, genau. Super Gitarre. Ja. Ich habe dafür auch gearbeitet, einen Sommer lang in einer Fabrik, so dass ich mir die Gitarre leisten konnte. 4 Tonabnehmer mussten es sein, rot musste sie sein und das ist das, wo ich dachte, dass die Mädels drauf stehen halt. Ne? Und als das dann nicht so funktioniert hat, wurde mir immer wieder klar, dass es nicht unbedingt mein Instrument ist. Ich bin dann zur akustischen Gitarre übergesattelt, aus Zufall, weil mein Onkel irgendwie eine akustische Gitarre auf dem Dachboden gefunden hat, so eine Wandergitarre. Und die habe ich ausprobiert und ja, das war der Startschuss dann zur akustischen Gitarrenkarriere.
Was hat dann so die Begeisterung dafür ausgemacht, also gerade auch dann für die Musik?
Naja, es war damals, ich habe den Blues entdeckt. Blues, Folk, Ragtime war damals die Musik, das war Anfang der 70er Jahre. Und das war auch die große Zeit der Folk-Festivals. Hier in Osnabrück hatten wir das Interfolk-Festival im Haus der Jugend, ein Riesending. Und für mich ein nie dagewesenes Erlebnis von Leuten mit der gleichen Einstellung, die sich da treffen und alle die gleichen, nicht nur musikalischen, auch politischen Ansichten hatten. Es war wie eine große Familie und da habe ich mich halt rumgedrückt und irgendwann habe ich da beim Wettbewerb mal gewonnen, Newcomer-Wettbewerb. Ich habe gewonnen in der Sparte experimentelle Folkmusik. Damit verbunden war eine erste Plattenaufnahme. Die haben wir dann da aufgenommen, eine EP war das, die ich ungern erwähne, aber es gehört dazu. Und damit habe ich mich dann mit diesen Aufnahmen mich beworben beim amerikanischen Gitarristen Stefan Grossman, heißt der, der zu dieser Zeit gerade ein großes Gitarrenlabel gegründet hatte. Und das war der Startschuss. Ich war 18 und er hat mich eingeladen für Aufnahmen. Also mit 18 damals eine Platte in Amerika rauszuhaben, das war schon was. Ne? Und ich war natürlich mächtig stolz. Mir passte kein Hemd mehr.
Glaube ich sofort. Und das Label hieß, glaube ich, Kicking Mule Records,
genau. Und da haben wir dann eine Platte aufgenommen. Ich habe damals einen Kumpel mitgenommen, weil es mein Kumpel war. Und wir haben die Platte zusammen gemacht. Und danach, dabei hat dieser Stefan Grossman, der mein Produzent war, gesehen, dass ich Bottleneck spiele. Also die Slide-Gitarre, ne? Dieses, was auch im Blues oft eingesetzt wird. Und damals war ziemlich groß Leo Kottke mit als Akustikgitarrist mit Bottleneck. Und es gab aber noch keine reine Bottleneck-Platte aus bestimmten Gründen. Ne? Ein Bottleneck-Stück klingt eins wie das nächste so ein bisschen, wenn man es nicht so richtig kann. Und dieser Stefan Grossmann sagte, ja, komm in 3 Monaten wieder, wir machen eine Platte mit nur Bottleneck.
Aber wieder heißt, ihr habt das in den USA aufgenommen?
Nein, in Rom. Okay. In Rom haben wir aufgenommen. Der wohnte zurzeit da. Ja. Und ich bin in 3 Monaten, hatte ich meinen Termin, habe dann irgendwie 20 Stücke geschrieben, bin runter, habe das aufgenommen. Und es wurde ein Topseller für die Plattenfirma. Ne? Wurde also zigtausende haben wir verkauft, nicht wegen mir, sondern wegen dem Titel Bottleneck Guitar Solos, weil es noch keine reine Bottleneck-Platte gab. Ja. Und das war populär durch Leute wie Leo Kottke. Und das war natürlich traumhaft. Hat mir hier geholfen, sagen zu können, ich habe einen Topseller in den USA. Ja. Ne? Und dann war ich aber immer noch in der Schule. Meine Freundin wurde schwanger. Ich war 19 dann und dann schon Vater. Hatte irgendwie ein Jahr später Abi gemacht. Und dann stand ich vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Irgendwie von der Musik leben. Wäre vielleicht möglich gewesen für mich alleine, aber nicht für eine Familie. Und ich fühlte mich so auch verantwortungsvoll. Ich wollte eine Familie ernähren können. Und da steckte ich so ein bisschen im Dilemma. Also habe ich nach dem Abi erstmal bin ich Fenster putzen gegangen, hatte einen super Job, gleich auch eine kleine Tour. das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Aber dann habe ich doch angefangen zu studieren. Ja. Es stand zur Wahl, entweder studieren oder irgendwo arbeiten gehen oder eine Lehre machen. Da wäre für mich in Frage gekommen, entweder Studiotechnik oder Musikinstrumentenbau, war auch mein großes Hobby. Oder halt studieren. Und ich habe mich fürs kleinste Übel entschieden, studieren. Ja, wenn man also eine Lehre macht oder gleich arbeiten geht, dann hat man keine Zeit, irgendwie auf Tour zu gehen. Ich wollte ja auf Tour gehen. Ne? Ja. Und während des Studiums konnte ich das noch schon eher machen. Ne?
Ja, aber was für eine Wahnsinnsgeschichte. Also mit 19, 20, also neben der Tatsache, dass du dann Vater geworden bist, das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Nach Rom zu fahren, so ein Album aufzunehmen und dann irgendwie mehrere tausend Einheiten davon zu verkaufen und dann irgendwie so da so raketenartig durchzustarten. Also das muss ja total
ist ja eine sehr spezielle Szene. Wir haben damals, glaube ich, 35.000 Stück davon verkauft. Ne? Und unglaublich für diese spezielle Musik. Ja. Ne? Aber es war, wie gesagt, für die Firma, die auch am Anfang stand, gleich ein Topseller.
Ja, klar.
Und ja, war eine tolle Erfahrung. Ne? Aber gut, das hat ein bisschen gedauert, um das dann fortzusetzen. Ich habe dann erstmal hier angefangen, während des Studiums quasi mir Tourneen zusammen zu telefonieren. Und das war auch gar nicht so einfach damals. Ich hatte kein Telefon, also Münztelefonapparat. Ja. Ne? Da musste ich aber auch erstmal 10 Minuten hinlaufen, wo ich damals wohnte. Und dann oft so ich bin dann durch den Regen dahin gelaufen, weil ich dachte, um 6 Uhr erreiche ich jemanden. Als ich dann in der Telefonzelle war, fielen die Groschen durch. Da musste ich zurück, mal neues Geld holen, wieder hin. Und inzwischen war eine halbe Stunde vergangen, hat immer noch geregnet. Und ich erreichte da jemanden und der sagt, ja, ruf mal in 20 Minuten nochmal an. Also es war äußerst zäh, das Ganze.
Ja.
Und, aber ich habe es dann geschafft. Und da haben mir quasi die Platten, die ich in Amerika gemacht, für amerikanischen Markt gemacht habe, die haben mir geholfen. Da konnte man so ein bisschen mit auf die Sahne hauen. Ne? Und auch dieses Kiki Mule Label wurde ziemlich schnell auch sehr renommiert. Das hat mir geholfen. Ich habe dann die ersten Tourneen gemacht mit 21, 22 sowas. Ne? Und dann von da aus ging es immer besser und ich habe später auch, da stand eigentlich meine Examensarbeit an in der Uni und da hatte ich eine über die Gitarrenmusik natürlich was gemacht, weil ich mich da auskannte, wollte es aber nicht nur für die Uni machen, sondern habe dann mich beworben beim Rundfunk, beim Fernsehen, bei Magazinen wie Stern und Spiegel, ob die irgendwelche Storys haben wollen und der Rundfunk hat tatsächlich zugebissen. Ich habe dann da Aufträge gekriegt, Porträts über Musiker zu machen, regelmäßige Sendungen in verschiedenen Redaktionen, Folkredaktion, Jazzredaktion und so weiter. Habe das Ganze dann nochmal bei anderen Sendern gemacht, also nicht nur beim WDR. Bin dann irgendwann zur Sendung mit der Maus gekommen, als mein Sohn irgendwie in dem Alter war, mit 3, 4 Jahren, dass er ein bisschen singen konnte. Da haben wir einiges für die Sendung mit der Maus gemacht. Und so, und dann immer wieder Touren, neue Platten. Und so ging es eigentlich immer stetig bergauf, würde ich mal sagen, bis man dann, bis wir eigentlich davon leben konnten. Und da habe ich das Studium mich zwangsexmatrikulieren lassen.
Und das Touren passiert aber auch schon international dann, oder?
Damals noch erstmal Deutschland und dann europäisches Ausland. Ja. Ne? Und irgendwann ging's los, auch eigentlich weltweit. Mhm. Auch USA, Nordamerika, Südamerika, Nordafrika, Asien war ich sehr viel später. Ne? Und das Einzige, wo ich nicht war, war Australien. Aber das hat mich auch ehrlich gesagt nie so gereizt. Okay. Weiß nicht warum, aber muss nicht sein für mich.
Und kann man irgendwie sagen, gibt es so bestimmte Gebiete, Länder, Regionen, wo man weiß, dass die Musik, die du machst, besonders gut ankommt bei den Leuten?
Ja, es kommt überall irgendwie an, weil man ein spezielles Publikum hat. Ne? Mhm. Es kommt da keiner zum akustischen Gitarrenkonzert, der irgendwie auf was ganz anderes steht. Ne? Mhm. Insofern hast du eigentlich immer ein Publikum. Es sei denn, du wirst irgendwo hingesetzt, wo alles Mögliche ist und keiner weiß, was es ist. Und dann kann es anders laufen. Ne? Aber normalerweise kommt das überall gut an. Ich will mal sagen, das Verständnis war nicht ganz so groß in Ländern wie Marokko zum Beispiel. Mhm. Ne? Und wenn jemand dann mit der akustischen Gitarre erwartet, er kriegt so Lagerfeuermusik, dann ist er bei mir falsch, ne? Weil ich Instrumentalmusik mache. Mhm. Aber im Allgemeinen finde ich überall das Publikum sehr gut, aber ich spiele auch sehr gerne in Deutschland, muss ich sagen, weil da gibt es ein großes musikalisches Verständnis auch. Mhm.
Aber im Prinzip, gerade wenn natürlich kein Gesang dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch relativ grenzenlos ist also vom Musikbereich her, ne? So, dass es sehr international funktioniert, einfach weil es keine Grenzen so richtig gibt. Ne?
Ja, klar. Ne? Mhm. Ich meine, am Anfang habe ich mal gesungen, ne? Und als ich noch Blues gespielt habe, ne? Und so, aber ich habe mich aber selber auf der Bühne ertappt. Ich habe gesungen, I was born in Mississippi. Ja. Und habe mich schon beim Singen gefragt, was versuchst du eigentlich den Leuten zu erzählen hier? Ne?
Ja, okay.
Und Und in Amerika brauchst du auch gar nicht unbedingt anfangen, ne? Zu singen, wenn du Deutscher bist, in dieser Szene zumindest. Mhm. Ne? Also es muss schon authentisch sein. Ne? Ich hätte dann auch, wenn, dann deutsche Texte geschrieben, aber ich bin nicht so gut im Text.
Okay. Gibt es jetzt so, wenn man sich das mal aktuell gerade anguckt, so, wer sind da so die bekanntesten Vertreter aus dem Genre, die man kennt?
Akustikgitarre, ja. Würde ich mal sagen, im Moment ist es Tommy Emmanuel. Mhm. Der zieht wirklich viel. Dann gibt es natürlich, die Alten braucht man jetzt gar nicht zu erwähnen, aber es gibt Jüngere, Andy McKee, das ist so einer, der Tapping macht. Ne? Das ist auch begrenzt, ne? aber ich glaube, Tommy Emmanuel, der zieht schon 1.000, 2.000 Leute. Ich habe auch öfter mal mit ihm gespielt und es ist erstaunlich, wie viele junge Leute er zieht. Er ist einer der Einzigen. Ja. Hm. Er ist jetzt gerade 65 geworden. Ich bin 66 und wir sind also fast eine Generation. Und unser Eins, wenn ich rauskomme beim Konzert, dann denke ich immer, ach, schon wieder nur ältere Leute heute Abend, ne? ohne zu wissen, dass sie nicht älter sind als ich, ne? oder sogar noch ein bisschen jünger. Ne? Aber bei Tommy Emmanuel geht man raus und hat lauter 20 25-Jährige. Ne? Ja. Und das ist schon ganz erfrischend. Da kommt halt das Element der Show, der Bühnenpräsenz dazu, die er hat, gnadenlos. Ne?
Okay, also dieser Entertainment-Faktor.
Entertainment, genau.
Okay. Verstehe. Aber das zeigt ja dann auch, dass, weil wenn man jetzt, genau, also wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was ist so die Zielgruppe an, was für Leute hören die Art von Musik oder kaufen das auch? Ja. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass es eben nicht so ganz klischeehaft die älteren Leute sind, sondern dass das durchaus auch so durch die Bank auch jede Zielgruppe, jede Altersgruppe auch ansprechen kann.
Und ja. Wobei man muss bei Tommy Emmanuel sagen, er macht ja noch nicht mal eine besonders moderne Musik. Er macht ja eine ziemlich alte Musik, muss man sagen, Country und sowas macht er ziemlich viel. Sein großes Vorbild Chet Atkins, ich meine, den habe ich auch noch erlebt. Und der war sogar bei mir im Konzert mal, als ich in Nashville gespielt habe, was mich sehr nervös gemacht hat, weil das ist so eine Szene, die machen nur dieses, man nennt es auch Boom-Chick, im Bass immer Boom-Chick, Boom-Chick. Mhm. Und darüber kommt ein abgedämpfter Bass und darüber kommt eine relativ einfache Melodie, ganz sauber gespielt, geht tierisch in die Beine, aber ist nur wirklich nichts musikalisch, jetzt nichts Besonderes. Ist technisch anspruchsvoll, aber musikalisch ist halt relativ altbacken. Und das macht, so wie man es vor 50, 60 Jahren auch gespielt hat. Ne? Und das ist die Basis auch für Tommy Emmanuel, der so ein bisschen rockige Sachen mit da einfließen lässt. Aber Andy McGee zum Beispiel ist ja auch der Tapping-Star. Mit dem war ich auch schon auf Tour zusammen. Ganz netter Kerl. Und einmal habe ich ihm hier ausgeholfen mit dem Konzert. Er hatte ein freies, es war glaube ich Montag, er hatte einen Off-Day. Und haben wir gesagt, okay, wir machen das hier. Und ohne große Werbung hatten wir hier das Lutherhaus voll. Ne? Es waren 300 Leute. Und diese Leute, die kamen alle mit ihren Müttern. Die Mütter alle 20 Jahre jünger als ich. Ne? Ja. Also wir hatten quasi nur Teenies hier drin. Ne?
Wahnsinn.
Das ist halt, und das ist auch eine Sache, ist nicht unbedingt die Musik, sondern das ist die Art, wie man die Gitarre spielt. Also das gab es früher, gab es auch schon diesen Stil, ne? Aber Andy hat das halt durch sein Alter, weil er selber jung ist, populär gemacht.
Okay, alles klar.
Michael Hedges, so heißt ja, der diesen Stil eingeführt hat eigentlich.
Okay, das heißt aber, du hast dann einfach weitergemacht, Alben veröffentlicht, getourt, wie du sagst, bis es dann irgendwann auch wirklich dann funktioniert hat.
Ich habe lange weitergemacht, bis in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, ging es mal ganz schlecht für die akustische Musik. Es kamen auf die Sequencer, es kamen die Computer auf und man dachte auf einmal, ja, Musiker braucht man nicht, echte. Kann man alles ersetzen. Schlagzeuge klangen schon so ganz okay, Bass auch, ne? Und man dachte, das nächste sind die Gitarren. Braucht man nicht mehr. Und die Leute waren auch anders beschäftigt. Und da waren die Konzerte leer. Es war unheimlich schwer, Publikum zu ziehen. Und als Musiker letztendlich ist man das wert, was man zieht an Musikern. Ne? Ja. Also man kann nicht von Veranstaltern verlangen, dass sie regelmäßig draufzahlen. Und da wurde es sehr eng. Und ich hatte kurz vorher eine Show beim Rockpalast. Und da standen sogar Vertreter von EMI und von Metronome auf der Matte. Also zwei Major-Firmen, die mir gesagt haben, sie könnten was mit mir machen. Und ich habe abgelehnt, weil ich beim kleinen Label gerade war, das hieß Stockfish. Ja. Und ich wollte die nicht hängen lassen. Ja, Stockfish war dann so gut wie pleite, kurz danach. Okay, ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht versuchst du es doch nochmal bei den Leuten von EMI. Aber da war der Zug abgefahren.
Okay.
Und so dachte ich, die Zeit ist jetzt nicht unbedingt für diese Musik die richtige. Dann mache ich es selber. Bevor ich jetzt jemanden anders suche, der es auch nicht kann, dann kann ich auch selber. Ja. Und hab meine Platte, die ich dann aufgenommen habe, selbst rausgebracht und damit ein Label gegründet, Acoustic Music Records. Damit bin ich dann durch die Rundfunkanstalten getourt, um das Ganze zu promoten. Ich wurde erstmal so ein bisschen müde belächelt als ein Spinner, der in der jetzigen Zeit ein Label gründet für akustische Gitarrenmusik. Ja. Aber auf der anderen Seite fanden die Leute das auch gut, dass ich sowas mache und haben mich sehr unterstützt. Und das lief auf einmal gut, rundfunkmäßig. Da hatte ich sehr viele Einsätze. Also viele ist immer relativ mit dieser Nischenmusik, aber ich hatte das, was man kriegen kann. Ne? Auch im Fernsehen, was einem jetzt promotionmäßig nichts bringt, aber viele Dokumentationen, da ist Gitarrenmusik im Hintergrund. Und da hatte ich sehr, sehr viele Einsätze. Und dann hat auch schon der eine oder andere Kollege gehört, dass ich da ein Label gegründet habe. Und auf einmal hatte ich so alle zusammen.
Ja.
Und das habe sehr viel gemacht. Dann war ich wirklich ein Label. Das, was ich mal nie machen wollte. Ne?
Okay,
ja. Ich wollte eigentlich immer nur Musik machen, aber Label machen, nein. Konzerte veranstalten, nein. Ja. Festival veranstalten, erst recht nicht. Und alles das habe ich später gemacht irgendwie, weil es hat mich auch gereizt viel, dass ich mir gesagt habe, okay, das kann ich auch. Das schaffst du auch noch. Ne?
In der heutigen Zeit, wenn jetzt ein Musiker, auch in dem Fall, du hattest ja auch schon einige Erfahrungen, einige Veröffentlichungen, wenn so ein Musiker sich quasi selbstständig macht mit einem eigenen Label, wäre das ja gang und gäbe. Damals, das war glaube ich so 88, war das dann wirklich so ganz außergewöhnlich, dass das jemand macht?
Ja, damals, also auch schon zu der Zeit, wo ich meine ersten Platten gemacht habe, das war wirklich was Außergewöhnliches. Mhm. Ne? Heute macht ja jeder seine eigene. Ne?
Ja.
Ist ja überhaupt kein Problem mehr. Ne? Aber damals auch ein Label zu finden, was einen dann promotet, ne?
Ja.
Das war schon schwierig. Und ein Label zu gründen, ja, das war, ja, wenn man keine Ahnung hat, muss man halt durch und muss die ganzen Fehler machen. Ne? Und im Prinzip, im Nachhinein hätte es auch jeder gekonnt, aber es hat ja kaum jemand gemacht.
Hattest du denn irgendwie so einen Wirtschafts-Background oder also woher hast du dir das als sehr gut?
Ja, mein erster Produzent, Stefan Großmann, Kicking New Records.
Ja.
Das war mein Vorbild und ich hatte ein zweites Vorbild, das war ECM, das Jazz-Label. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, also bei ECM hat mich immer fasziniert. Wenn du den Namen ECM sagtest, dann wusstest du, wie es klingt.
Ja.
Das hat so ein bestimmtes, also du wusstest genau, da findest du das, was du, wenn du auf solche Musik stehst, da findest du es. Ne? Und meine Idee war, okay, wenn jemand sich für Gitarrenmusik in Deutschland interessiert, dann Peter Finger, ne? Und sein Label und so. Und das war für mich viel wichtiger, als jetzt in die Breite gehen. Natürlich versuchte jeder, irgendwelche Hits zu produzieren. Aber wenn du dann so in die Breite gehst mit musikalisch, ne, dann stellst du dich auch in Konkurrenz zu den Großen. Da hast du wenig Chancen. Ne? Und für mich war die einzige Chance die Spezialisierung. Schon wie ich damals in den Rundfunk reinkam, ne, weil ich Spezialwissen hatte. Und viele Jahre später gab es auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit BMG, aber ich habe das nicht gemacht, weil die Leute von BMG haben gesagt, okay, wir brauchen alle 4 Wochen ein Album, was mindestens 40.000 Mal läuft, sonst Ja. Sonst laufen sich unsere Vertreter nicht die Hacken ab damit. Ne? Ja. Und da dachte ich, nee, da hätte ich alle rausschmeißen müssen, die ich inzwischen auf dem Label hatte. Hätte nur noch in Kommerz denken müssen. Das war nicht mein Ding. Ich wollte hinter dem auch stehen, musikalisch, was ich produziere und besonders mit meiner eigenen Musik.
Mhm. Kannst du denn jetzt einmal kurz sagen, das Label Acoustic Music, wie ist das aufgestellt? Also ich habe nicht so richtig gesehen, wie viele Künstler hast du oder hattest du, wie viele Releases habt ihr auf Labelseite?
Auf Releases so 650 ungefähr.
Ja.
Und Künstler ungefähr, ja, ich schätze mal 250 so.
Mhm. Das ist ja ein wahnsinniger Backkatalog auch über die Jahre dann, ne?
Ja, ja, ich war am Anfang relativ fleißig mit vielen, vielen Produktionen. Ich habe nicht alle hier selber aufgenommen, aber vielleicht die Hälfte. Ne?
Wahnsinn, das auch noch.
Ja. Mhm. Ja, gut, Studio ist eine Sache, die ich auch nie machen wollte. aber ich habe das Studio, weil ich war zwischendurch ja, wie gesagt, auch mal bei anderen Labels, auch nach dem amerikanischen Label. Einfach deswegen, weil das amerikanische Label hat mir in Amerika so ein bisschen was gebracht, aber damals war Amerika für mich tourmäßig noch nicht so aktuell. Ich brauchte was in Deutschland, um hier meine Touren zu promoten, da bin ich zum deutschen Label und bin da auch in deren Studio gegangen. Und wenn ich gesehen habe, wie der Tonmeister da mit verschränkten Armen hinterm Pult sitzt und oder eventuell Zeitung liest oder sonst was, ne? Kann ich gut nachvollziehen bei so einem Job. Ne? Da dachte ich, okay, ich will das nicht. Das ist eine emotionale Sache. Ich will lieber meine Ruhe haben und niemanden, der mich so ablenkt, dass ich denke, oh, der langweilt sich jetzt, meine Musik ist nicht so gut. Ne, oder? Ja, und deswegen habe ich mir damals schon ein eigenes Studio eingerichtet. Und okay. Das kam natürlich dann, als ich das Label gegründet habe, kam mir zugute.
Wer ist denn so neben dir einer der bekanntesten Künstler auf dem Label?
Ach, ich habe mich nie um bekannte, wirklich bekannte Künstler gekümmert. Ich habe so ein paar, Herb Alice, ein alter Jazzer, ne? Weiß ich auch nicht. Im Jazzbereich haben wir so einige gehabt, ne? Und ja, ich habe auch ein bisschen Blues gemacht. Angela Brown, eine Sängerin, hatte ich. Aber es ist egal, ich habe mich da nie drum gekümmert. Für mich ging es immer darum, was gefällt mir und was, denke ich, was zu mir passt. Und so haben wir einiges, ja. Ich habe man sagen, auch stilistisch nicht nur jetzt das gemacht, was ich mache, sondern breit gefächert von Jazz, Blues, Klassik und Crossover habe ich einiges gemacht. Ne? Und manches hat sich sehr gut verkauft, gerade wenn die Künstler auch viel unterwegs waren. Anderes ist sehr gut im Rundfunk und Fernsehen gelaufen, besonders Fernsehen, wie gesagt, die Dokumentationen, das lief gut mit unserer Musik im Hintergrund, weil die Musik, muss sagen, das Wort nicht und das Bild nicht übertönt.
Ja, klar.
Du brauchst was drunter geht. Ne? Naja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Oder was
es ging ja eigentlich um die bekanntesten Künstler so. Das hast
ach so.
Ja noch beantwortet.
Ja, gut. Ja. Und dann später sind einige bekannt geworden. Ja. Joshua Stefan ist ein Mods Gypsy Player. Ne?
Und, ja. Was war denn jetzt so, wenn du das so rückblickend betrachtest, gerade auch am Anfang, was war denn so das wichtigste oder vielleicht auch das härteste Learning, so was du dann erkennen musstest?
Ja gut, man muss lernen, auch mit den Musikern umzugehen, die mit einer großen Hoffnung da reingehen. Und wenn man jetzt nicht so viel verkaufen kann, die Enttäuschung von den Musikern, damit muss man umgehen. Dann natürlich jeder Musiker, der es irgendwo ein bisschen geschafft hat, der hat auch ein bestimmtes Ego, sonst wäre er nicht das, was er ist. Ne? Und mit solchen Charakteren muss man umgehen können. Im Studio ist es oft so, man muss auch Psychologe sein. Ne? In einer Situation, wo es dann für den Musiker quasi um Leben und Tod geht. Ne? Und oft habe ich da mit depressiven Stimmungen zu tun gehabt. Ne? Und auf einmal lief dann alles wieder gut. Ne? Das ist schon interessant. Aber was das Härteste ist, kann ich noch nicht mal unbedingt sagen. Ich habe immer gern gearbeitet. Von daher, ich habe auch gern gelernt. Und bin dann auch irgendwann so zum Spezialisten geworden, was bezüglich Geld reinholen, was einem zusteht. Verwertungsgesellschaften wie GEMA und GVL und solche Geschichten. Und das hat natürlich auch viel gerettet bei uns.
Aber das ist jetzt nochmal ein ganz spannender Punkt, weil ich hätte jetzt gesagt, Musiker verstehen, naja, für dich jetzt nicht so das Problem. Bist ja Musiker, du bewegst dich unter Musikern. Deshalb wäre jetzt eigentlich auch nochmal die Frage, wenn man guckt, es gibt einmal vielleicht den Geschäftsmann oder einmal den Musiker, wenn man das jetzt so unterscheiden möchte. Aber wie wichtig ist denn eigentlich der Musiker Peter Finger für die Firma? Also jetzt, ich meine gar nicht so monetär Platten verkaufen, sondern wirklich so diese Ausstrahlung.
Für die Firma, ja, es ist schon wichtig, ne? Dass sie, wenn du da irgendjemand hast, dem vertrauen die Leute nicht so wie einem Musiker, den sie vielleicht sogar gut finden.
Ja, genau.
Und das muss aber passen. Würde ich jetzt irgendwie Heavy Metal verkaufen, das würde mir keiner abnehmen. Klar. Es muss irgendwie passen, das Ganze. Und das zeigt sich nicht nur jetzt fürs Label, sondern auch für alles andere. Wir haben ja auch verschiedene andere Sachen noch. Wir verkaufen ja auch, wir haben einen kleinen Shop, wo wir Gitarren verkaufen. Und das funktioniert immer ganz gut, wenn ich einen Clip mache und eine Gitarre vorstelle. Da muss man nur sehr aufpassen, dass man nicht irgendwie zu sehr ans Geld denkt und denkt vielleicht, ja, den Schrott kannst du jetzt auch noch verkaufen. Das funktioniert nicht, ne? Oder höchstens einmal. Ne?
Aber das heißt, du musst dir ja schon dann auch wirklich Gedanken machen, wenn man sagt, ja, also Peter Finger ist so eine Art Marke, das hat ein Image. Mhm. Und da machst du dir dann schon noch Gedanken darüber, was du so tust und mit wem du das tust.
Ja, natürlich. Mhm. Aber ich habe immer auch auf mein Bauchgefühl gehört. Denn es ist mit manchen Musikern, jetzt ohne Namen zu nennen, da hättest du mir eine Million bieten können. Mhm. Mit denen würde ich nichts machen, weil ich weiß, irgendwie, das macht mir mein Leben kaputt. Ne? Und ich will ja glücklich sein. Daraus kommt auch eine gewisse Stärke. Ne? Ich will glücklich sein mit dem, was ich tue. Und genieße es sehr, dass ich nicht alles machen muss. Und dafür habe ich halt verschiedene Standbeine. Weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest.
Unbedingt.
Ich habe ja nicht nur das Label. Vom Musikverlag her haben wir auch ziemlich viele Notenausgaben, die wir verkaufen, die viel einfacher zu verkaufen sind als CDs. Ne? CDs, es ist immer so, wenn du eine neue CD rausbringst, nach zwei Wochen ist sie fast durch. Ne? Die Noten, die fangen dann an und starten durch und laufen dann manchmal über Jahre.
Ja. Ne?
Und das ist das Tolle, ohne dass du viel machen musst. Mhm. Es ist auch viel einfacher, denn eine CD verkaufst du zum großen Teil über den Namen des Musikers. Manchmal auch über den Stil, wenn man sagt, wir machen ein Album, Blues Collection oder sowas, ne, dann verkauft man über den Titel. Aber eins musst du haben, entweder ein Musiker oder das Produkt selber, den Inhalt. Ne? Mhm. Bei Büchern ist es nicht ganz so. Also wenn man da ein interessantes Thema hat, und wenn das dann auch von uns kommt, die wir als Spezialisten angesehen werden, dann läuft das auch. Ne?
Das heißt, gerade auch so, ich sag mal, im Groben so Lehrinhalte ja auch viele oder dann halt Noten, die sind schon dann auch ein wichtige Einnahmequelle bei euch.
Ja, also die CDs sind weniger. Also CDs laufen live noch. Aber es ist immer weiter rückgängig. Dann läuft natürlich viel übers Copyright, also über GEMA-Einnahmen, Rundfunk, Fernseheinsätze, auch über Live-Spielen. Ne? Da kommt viel rein. Ne? Aber jetzt das normale Produkt CD ist ziemlich schwach geworden.
Wie sieht es denn mit Schallplatte bei euch aus?
Ja, haben wir auch gemacht ein paar Mal. Es läuft so einigermaßen, aber auch nicht so. Mhm. Da sind wir nicht so drin in diesem Markt. Ne?
Echt?
In diesem High-End-Markt für Schallplatten. Irgendwie haben wir das nicht geschafft.
Hätte ich tatsächlich auch erwartet, dass auch viele dann, oder dass Kunden dann vielleicht auch so gerade audiophile Kunden dann sich gerne eine Schallplatte auch
kaufen. Ja, kann sein, aber ein paar würden das machen. Mhm. Ne? Also um eine Schallplatte zu machen, da musst du schon ein paar Stück verkaufen. Ja. Ne? Also Da sind wir nicht so drin. Ne? Und was auch überhaupt nicht läuft, sind Live-DVDs oder sowas. Mhm. Ne? Also was gut läuft, aber sind Leer-DVDs. Also obwohl die DVD geht zurück, aber das läuft dann weiter über Downloads und so. Ne?
Ach so,
oder Streaming. Mhm. Wenn die Leute einen Grund haben, am Monitor zu sein, um was zu lernen, um was zu sehen, das ist anders als normale Musik-DVDs. Da sagen mir die Leute immer, nee, ich will die Musik auch im Auto hören und so. Ja. Oder nebenbei, will da nicht vor dem Fernseher sitzen müssen oder vor dem Laptop.
Wie seid ihr denn aufgestellt, was jetzt den Tonträgervertrieb angeht, jetzt zumindest vom physischen Produkt, von der CD in erster Linie? Verkauft ihr das tatsächlich alles über euren Online-Shop? Oder ihr habt noch einen Vertrieb, aber wie sind da so die Anteile?
Ja, wir haben gerade einen Vertrieb gewechselt. Wir waren vorher bei einer Firma Rough Trade. Mhm. Die waren aber, deren Lager war ausgelagert und hat pleite gemacht. Und die mussten viele entlassen und auch uns. Und wir haben aber sofort einen anderen Vertrieb gefunden. Galileo heißt der. Mhm. Und das läuft auch jetzt wieder ein bisschen besser, ne? Okay. Weil die sich ein bisschen mehr Mühe geben, gerade am Anfang. Und weil der Chef von Galileo ist selber Fan von mir, wenn ich das so sagen kann. Ja. Spielt also selber Gitarre, ne? Und fand das richtig gut, dass ich ihn gefragt habe.
Super.
Und aber erzwingen kann man es auch nicht. Nur weil jemand das gut findet, kannst du nicht.
Ja, klar.
Es liegt an uns, was wir rausbringen, und der Vertrieb stellt die Sachen raus. Und wenn sie draußen stehen, sieht man dann, was verkauft wird.
Aber wie sind denn so die prozentualen Anteile? Also vielleicht, wenn man sogar live mitnimmt, dass man sagt, live, euer Online-Auftritt und dann der Vertrieb.
Also bei manchen Musikern eindeutig live, weil die verkaufen immer noch viel. Bei manchen Musikern ist es der Vertrieb. Wir haben einen Musiker, der in Belgien, der mit Coversongs ziemlich in den Charts da sogar war, da hat der Vertrieb viel rausgestellt. Ne? Der verkauft aber auch live ganz gut, weil das ist immer so eine Sache, wenn jemand populäre Sachen spielt, verkauft man mehr, als wenn es ein bisschen, der Zugang ein bisschen schwerer ist, ne?
Ja.
Zur Musik. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, es hängt tatsächlich dran, wie viel die Leute auf Tour sind. Aber so im Schnitt würde ich mal sagen, das ist ungefähr gleich, was wir verkaufen, der Musiker und der Vertrieb.
Also so ein Drittel dann ungefähr?
Drittel,
okay,
ja.
Krass.
Vielleicht ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr verkaufen und der Vertrieb als der Musiker. Aber sehr viel mehr ist es nicht. Ne? Mhm. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, warum sind die Musiker dann bei uns? Ne? wenn sie auch selber viel verkaufen können. Aber immerhin, wir machen natürlich die Promotion, und dafür haben wir auch Zeitschriften, also eine Fachzeitschrift, die uns noch mehr bestärkt, in der Position Fachleute zu sein. Wir haben sogar zwei Magazine. Das eine ist ein normales Gitarrenmagazin. Akustikgitarre heißt das, und ein zweites Magazin ist ein Workshop-Magazin mit DVD. Da sind über 4 Stunden Workshops drin, das heißt Acoustic Player. Workshops in verschiedenen Stilrichtungen, also vom Lagerfeuer Strumming bis Jazz. 14 Workshops sind da, und das war auch ein Risiko. Aber ich hab's mal gemacht. Das Risiko, was ich am Anfang gesehen habe, ist bei so einem Magazin mit 14 stilistisch verschiedenen Workshops. Wenn sich da jemand nur für Blues interessiert, für einen Workshop, wird der das Magazin kaufen oder nicht?
Ja.
Das war die große Unbekannte, aber es funktionierte wunderbar. Ne? Und gibt ganz viele, die das Magazin versuchen durchzuarbeiten. Das ist dann ein 3-monatiges Magazin. Viele Gitarrenlehrer nehmen das als Inspiration, und das läuft wirklich gut.
Acoustic Player, das ist das Workshop-Magazin, das ist, glaube ich, 2011 selber gegründet.
Ja.
Aber ich fand das nämlich nochmal ganz spannend, weil das ist ganz interessant, was du sagst. Ja, die Akustikgitarre, das Fachmagazin, hast du, glaube ich, 1996
übernommen.
Ne?
Genau, das hatte einen einfachen Grund. Es war ursprünglich mal gegründet von Musikproduktiv, dem Laden hier in der Nähe, dem großen.
Mhm.
Und aber so ein Magazin lebt nicht nur von Abonnenten und Verkäufen, sondern auch Großteil von Anzeigen. Ne? Und damals war das so, Musikproduktiv war ja selber ein Händler. Die bekamen also keine Anzeigen von anderen Händlern rein. Und das auch nicht von den großen Vertrieben. Weil wenn die Vertriebe da Anzeigen geschaltet hätten, hätten andere Händler, wären eifersüchtig gewesen. Und weil Musikproduktiv, ja, wie gesagt, ein Händler ist. Und deswegen kamen die nicht auf den grünen Zweig. Und dann hat man mir das angeboten, ich meine nach der dritten oder vierten Ausgabe schon, haben die gemerkt, das läuft nicht. Und ich fand das spannend. Hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Hab dann auch eigentlich ziemlich gezittert, weil das ist so ein Magazin ist gar nicht so ohne, ne? Von den Kosten her. Ja, und dann habe ich das übernommen und zack, von der ersten Ausgabe an bei mir lief das im Plus. Ne? War ein Riesenbringer für die Firma dann auch, ne? Und alle Bedenken waren weg. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Die Firma ist so aufgestellt, dass sich da zwar alles um ein Thema dreht, aber dass es verschiedene Standbeine gibt. Ich hätte jetzt sagen können damals, okay, ich lasse den ganzen anderen Mist. Viel Arbeit und wenig Verdienst. Mache jetzt die Akustikgitarre, da bin ich nur Herausgeber, sitze nur da und Daumen hoch oder runter. und hätte mehr verdient. Ja. Ja, und, aber das wollte ich nicht. Mhm. Es ist auch immer so gewesen, eine Sache zu machen, war mir zu langweilig. Selbst nur Musik zu machen, hätte ich keine Lust gehabt. Also immer nur üben und auf der Bühne stehen, Schramm, Schramm machen und zu hören, oh toll, ne? Das ist auch langweilig auf die Dauer. Ne? Ich wollte immer mehr wissen. Und ich muss auch noch sagen, ich wollte immer gerne autark sein. Ich wollte auf keinen angewiesen sein. Deswegen, ich baue meine Instrumente selber. Ich komponiere selber, ich spiele selber, ich vermarkte mich selber und brauche niemanden. Und das ist es immer, was ich sehr genossen habe. So eine Art Selbstständigkeit in dem, was man macht.
Das ist ja Wahnsinn. Du erzählst das hier so einfach so lapidar runter. Aber das ist ja schon... Es ist ja eigentlich genau das eingetreten, was du ursprünglich, also vorhin auch gesagt hast, dass wenn jemand an Akustikgitarre denkt in Deutschland oder auch darüber hinaus, kommt er an dir einfach gar nicht vorbei. Ja, ich meine, welcher Künstler hat quasi ein eigenes Label, hat ein eigenes Magazin, weil auch zum Thema Akustikgitarre oder Gitarre, da gibt es ja jetzt auch nicht viel auf dem deutschsprachigen Markt.
Aus gutem Grund, sobald es ist schwer,
ja,
ne?
Ja, aber das ist ja, wenn man da dann alle Fäden in der Hand hält, das ist ja irre. Hast du irgendwelche auch anderen Vorbilder? Gibt es andere Firmen, die das ähnlich machen im Ausland, in den USA oder so?
Ach, es gab schon immer mal Firmen, die dann aber sich konzentriert haben auf eins und die, genau, ja. Die waren dann nach kurzer Zeit wieder weg. Ne? Aber ich wollte ja mehr als jetzt nur das. Ne? Ich habe ja dann auch zum Beispiel 12 Jahre lang ein Festival gemacht, ne? Das Open Strings Festival in Osnabrück, was leider nicht so gut lief vom Besuch her. Wir hatten mehr ausländisches Publikum hier als Osnabrücker Publikum. Das war ein bisschen schade. Und ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu reißen durch einen Weltrekordversuch, den wir gestartet haben. Das größte Ensemble der Welt. Der Rekord stand bei 1200 oder sowas und wir hatten es geschafft, dann 1180, ganz, ganz knapp haben wir es verfehlt, aber es war ein Riesenspaß, ne? Und war ehrlich gesagt eine Riesenpromotion, ne? So eine Marketing-Idee, das war was, ne? Wurde dann auch oft nachgemacht. Man hat mich gefragt, ob ich es in Indien machen möchte, ne? Da hätte ich es auf jeden Fall geschafft.
Ja,
ne?
Ja.
Aber dann später wurde der Rekord geknackt von einem, der, ich weiß nicht, ob du den kennst, für die Fischerchöre. Der hat das sowas gemacht und hat den Rekord geknackt. War mir aber auch egal. Wir haben das zweimal versucht und das war ein Riesengaudi. Ne? Mhm. Nur ich habe versucht natürlich auch dadurch Publikum in die Halle zu kriegen, Osnabrücker Publikum. Aber die kamen alle nur zum Weltrekordversuch und sind dann nicht geblieben.
Okay, ja. Aber trotzdem, du machst ja trotzdem auch wieder... so eine kleine Festival-Tour auch, ne?
Die mache ich schon seit 30 Jahren. Die nennt sich International Guitar Night. Ja. Ganz oft mit 4 Gitarristen aus 4 Ländern oder so ähnlich. Oder manchmal sogar aus 4 Kontinenten sogar. Das ist eine Promotion-Tour eigentlich des Labels für die Musiker auf dem Label. Und das läuft von alleine. Wir haben auch immer gut besuchte Konzerte. Denn da ist immer der Vorbehalt weg, dass Gitarrenmusik langweilig ist. Wenn es vier sind, die nur kurz spielen, dann ist es abwechslungsreich genug. Okay. Auch für jemanden, der sonst nicht so auf Gitarrenmusik steht. Ne, sind halt vier Charaktere. Ne?
Ja. Jetzt sitzen wir hier im Lutherhaus. Das hast du 2006 hier dann auch erworben, saniert, renoviert. Es ist ein Konzerthall drin, Büroräume. Mhm. Also ist hier so richtig das Hauptquartier. Du hast hier auch das Fachgeschäft für Akustikgitarren. Also im Prinzip habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, was fehlt denn da eigentlich? Und war etwas verwundert, ehrlich gesagt. Oder habe mich gefragt, so, warum habt ihr kein Booking? Also warum macht ihr nicht noch eine Booking-Abteilung für die Art von Musik?
Ja, Booking ist etwas, das macht keiner gerne. Und ich hab's ja ganz viel gemacht früher und habe es auch aufgegeben. Das macht jetzt ein Freund von mir für mich. Ne? Mhm. Aber als Booker bist du, muss man sagen, für einen normalen Booker ist das nicht sehr lukrativ. Und für einen Musiker jetzt, ich will mal sagen, du findest ganz leicht einen Booker, wenn du ihn nicht mehr brauchst.
Ja, klar.
Klar, weil Booker normalerweise arbeiten auf einer prozentualen Basis. Und wenn jemand irgendwie für 300-400 Euro spielt oder auch 500, dann kriegt der Booker irgendwie seine 75 Euro vielleicht dafür, muss aber richtig tierisch arbeiten, ne? Und hat auch Unkosten. Deswegen gibt es für diese Bereiche kaum Booker. Und oft sind es dann Kumpels oder sowas, die es machen. Und ich habe es jahrelang gemacht. Meine Frau hat mir auch geholfen. Meine Frau ist Französin, die hat es in Frankreich für Frankreich gemacht. Ne? Und irgendwann hat man die Schnauze voll. Ne?
Okay, ja, also ich hätte gedacht, das wäre so in meinen Augen, wenn ich mir das Unternehmen angucke, das wäre eigentlich so das strategisch fehlende Puzzleteil unter Umständen, weil dann hättest du es ja wirklich, also dann könnte ja jeder Veranstalter sagen, ja gut, akustische Gitarrenmusik, ja, rufe ich bei Peter Finger ein auf
Firma. Ja, klar. Ja. Nein, ich meine, es ist klar, ich habe auch schon oft dran gedacht, aber dann irgendwann, ich bind mir nicht noch viel mehr ans Bein. Ne? Das ist, irgendwann reicht es auch. Ne?
Ich würde mit dir noch einmal gerne kurz, wir sind so ein bisschen abgekommen, über den Vertrieb sprechen. Und zwar eine Seite, die wir noch gar nicht betrachtet haben, digital. Wie sieht es digital bei euch aus? Also gerade Stichwort Streaming.
Ja, das liegt im Argen. Da müsste ich mal dringend dran. Auch, ich meine, wir haben zwar, sind digital vertreten, auch Spotify und diese Geschichten, aber da muss man eigentlich anders ran. Ne? Muss man am Ball bleiben. Und wir haben jemanden, der stellt das auf die Portale, ne? Und das war es dann auch schon. Ja. Ne? Dann, das müsste man eigentlich besser machen.
Okay, das hast du schon, sagst du jetzt schon so, gibt es denn auch, also guckst du dir da jetzt auch schon so ein bisschen Sachen an? Also ich würde zum Beispiel eine Sache gern wissen, die Art von Musik, die ihr macht, die müsste ja eigentlich auch unabhängig vom Namen gut funktionieren, also von dem Künstler, der dahinter steht, sondern Stichwort so diese Mood-Playlisten, ne? Also so Peaceful, Guitar oder wie die heißen, da sind ja zum Teil, wenn man sich das anguckt, unglaubliche Sachen möglich. Also guckst du dir sowas dann halt auch an?
Nee, okay. Aber ich habe keine Zeit dafür, und es interessiert mich auch nicht so richtig. Okay. Ne? Aber ich habe so eine Sache gemacht und damals, kurz nach der Labelgründung, habe ich eigentlich viel finanziert damit, weil es richtig tierisch gut lief, und zwar Musik für Rundfunk, und also speziell. Es nennt sich so ein Ding wie Music Library. Da macht man Musik nach Stimmungen. Ne? Da haben wir einmal so ein paar Happy Instrumentals gemacht. Und zwar bin ich ja damals immer durch die Rundfunkanstalten getourt und habe mir immer anhören müssen, ja, mit der Musik, ja, ist ja wunderschön, aber kann ich nicht so richtig einsetzen. Ne? Und ich habe gesagt, ja, ich hatte ein paar, die ich besser kannte, habe ich gefragt, ja, gib mir mal einen Tipp, wie müsste das denn sein, dass du das richtig gut einsetzen kannst?
Ja.
Und er sagte mir, ja, das natürliche Instrument im Vordergrund, aber eine Backing-Gruppe, ne, Bass, Schlagzeug, vielleicht noch ein Synthesizer für einen Teppich und dann kein großartiges Intro oder wenn, dann nur ganz kurz, sofort Melodie, keine schweren Akkorde und kein Soli drin und dann ein Schluss, wo man dann sagen kann, bon, es ist 12 Uhr, die folgenden Nachrichten. Ja gut, da hatte ich so dieses Rezept und kannte hier einen, der suchte Arbeit. Ich wusste, ich wollte es nicht selber machen. dem habe ich das gesagt, ob er das machen kann. Wir machen das zusammen, wir produzieren das, wir sollen die Stücke schreiben und aufnehmen und so. Wir haben das gemacht, hatten Mordspaß dran. Ich habe eine Menge gelernt auch. Und das ist eingeschlagen wie blöd. Ne? Wir sind beide ziemlich wohlhabend geworden, ne? Haben dann noch eine zweite, eine dritte CD gemacht, auch sogar noch eine vierte. Und dann irgendwann kam er zu mir an, du Peter, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt in ein Konzert gehe, dann denke ich bei den Musikern immer, boah, das sollte das Intro weg, da sollten die Akkorde weg, das Solo weg, einfach der Schluss. Ja, er konnte nur noch in diesen Kategorien denken. Okay. Und wir haben dann aufgehört, aber es hat, wie gesagt, ich habe eine Menge gelernt. Wir hatten unheimlich Spaß und das hat uns viel gebracht auch.
Okay. Ja, interessant. Also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich gucke mir ja auch viel an. Ich bin so ein bisschen, wir wissen auch kennen, über Uli Bögershausen gestolpert, der irgendwann auch mal, wie gesagt hat, ey Leute, lass mal dieses ganze Fluchen über Spotify sein. So. Man muss das einfach nur für sich nutzen. Und der hat das ja wirklich in Perfektion für sich genutzt.
Ja, der macht das gut. Ich bin ja viel mit Uli Bögershausen, haben wir uns immer viel ausgetauscht und er macht das super. Er ist auch ein guter Promoter für sich selber. Ne? Und er macht halt diese Coversongs. Ne? Und klar, mit Coversongs kannst du immer gut verdienen. Ne? Aber es ist nicht mein Ding, muss ich sagen.
Okay. Jetzt hast du ja vorhin schon mal kurz so angerissen. Also das fand ich nämlich auch nochmal ganz spannend. Du baust ja auch selber deine eigenen Gitarren.
Ja, nicht nur das. Ich bin inzwischen mehr Gitarrenbauer als Musiker im Moment.
Ja?
Ja, ich baue. Also gut, irgendwann ist auch mal gut mit selber Gitarren haben, ne? Weißt du? Obwohl ich spiele immer nur auf der gleichen.
Wie viel hast du? Wie viele Gitarren hast du?
Ja, 20, 30 oder so. Aber nur eigene, ne? Und jetzt, ich hatte früher Endorsements und mit den Endorsements ist das auch so, wenn mal eine kaputt ging, war mir scheißegal, da kriegst du ja die nächste. Ne? Und ich habe ein bisschen den Bezug zum Handwerk verloren dabei. Ne? Und immerhin will man ja mit Musik auch ein paar Gefühle ausdrücken. Ja. Und dann möchte ich auch was in der Hand haben, zu dem ich eine Beziehung habe. Und egal, was ich hatte gute Gitarren als Endorsement, aber irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Und ich habe schon mit 16 meine erste Gitarre gebaut. Ne?
Akustikgitarre?
Ja, wow. damals noch mit dem E-Gitarrenhals von Hertie. Ne?
Okay, aber
und, habe dann immer weitergemacht. War immer so ein bisschen die Sache, dass ich gerne handwerklich was machen wollte. Und dann habe ich auch relativ gute Gitarren gebaut, musste dann aber aufhören, als ich das Label gepusht habe. Ne?
Ja.
Habe erst wieder 2004 oder 2005 wieder angefangen. Und und dann gab es irgendwie einen, der hat das gesehen, wollte auch einen. Da habe ich gesagt, okay, ich baue dir einen. Und der hat es wieder weitererzählt. Und inzwischen ist das verrückt. Ne? Also ich kriege mehr Anfragen, als ich bauen kann. Ne? Und das ist für mich aber ein Riesenspaß. Ne? Also das, was dazulernen mit jeder Gitarre, die man baut. Und auch sowas irgendwie, weißt du, wenn du Gitarre übst, da übst du wochenlang, stundenlang, wochenlang und hinterher klappt es vielleicht oder auch nicht. Bei der Gitarre, du schleifst irgendwie das Holz und dann ist es nach 10 Minuten glatt. Ne? Weißt du, hast direkt ein Ergebnis in der Hand. Ne? Und das ist faszinierend. Ich komme jetzt nur nicht mehr dazu, mir selbst eine neue zu bauen, weil ich so viele Aufträge habe. Ne?
Ja, aber also das klingt für mich so, als ob du erstaunt bist. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht erstaunt, weil auch das wieder alles zu diesem Punkt führt. Naja, wer an Akustikgitarre denkt, der denkt an Peter Finger. Macht für mich total Sinn. Auch, dass dann Leute sagen, ey, der spielt super, ich finde die Musik super, ich brauche die Gitarre von Peter Finger. Also macht für mich total Sinn. Da wäre dann auch eher so die Frage, was soll denn da noch kommen? Also ich habe gesehen, ihr bietet ja quasi auch fremde Marken an, also Gitarren wie auch im Shop.
Ja, klar.
Kauft ihr, also seid ihr dann auch teilweise Händler?
Ja.
Macht das nicht total Sinn, dann vielleicht auch zum Beispiel die Peter Finger Seiten anzubieten oder wie auch immer?
Ja, habe ich auch schon oft dran gedacht. Fingerpicks gibt es ja auch, ne?
Ja.
Das könnte ich alles machen. Nur ich bin im Moment in der Phase, wo ich eher sage, nicht zu viele Projekte mehr ans Bein binden. Ich schaffe das gerade, was ich jetzt schaffe.
Ja.
Ne? Und vor allem, wenn du was wenn du was irgendwie erfolgreich machen willst, da musst du mit deinen Gedanken dabei sein. Mhm. Ich bin mit meinen Gedanken im Moment, muss ich sagen, beim Gitarrenbau. Ne?
Okay.
Und das lässt mich kaum los. Und dann übe ich auch noch. Ich versuche jetzt in dieser Zeit, wo man keine Konzerte hat, ein paar Videoclips reinzustellen auf dem YouTube-Channel. Ne? Und das hält mich nämlich am Üben. Ne? Ansonsten würde ich nicht meinen technischen Stand halten können. Ne? Was auch okay ist, ne? Denn man muss nicht unbedingt immer super gut sein. Es kommt auch an, was rüberkommt. Aber trotzdem hat man es einfacher, wenn man fit ist. Ne?
Das glaube ich. Also hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, gerade in deiner Position, so als Chef hier von Acoustic Music, wenn man da dann mal eben technisch nicht so auf der Höhe ist, könnte ich mir dann schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Künstler dann auch sagt so, naja, wo bin ich denn hier gelandet?
Ja, so. Ja gut, ich habe schon meinen Ruf, ne? So schnell wird das nicht gehen, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich muss einfach beweglich bleiben, ja. Sonst wird das Ganze verkrampft hinterher beim Spielen.
Mhm. Okay, du sagst gerade, Gitarrenbauen ist jetzt gerade so das Ding. Gibt es denn jetzt vielleicht dann auch abseits von der Thematik, dass du sagst, naja, das mit dem Streaming, das muss ich irgendwie nochmal in den Griff kriegen, sage ich mal. Gibt es noch andere Sachen, die du dir so anschaust oder wo du sagst, ah, das wären jetzt nochmal so Zukunftsthemen, wenn ich wieder Zeit habe, die anzugehen?
Ich will mal sagen, so blöd das klingt, persönlich interessiert mich das mit dem Streaming nicht die Bohne. Ich suche eigentlich eher jemanden, den ich damit beauftragen könnte. Ne, sich da richtig einzusetzen, also jemanden einstellen oder was weiß ich. Ne? Ich will das nicht alles mehr selber machen. Viele Sachen will ich auch nicht mehr selber, habe ich keine Lust zu lernen, weil ich komme halt aus einer anderen Ecke. Ne? Und ich habe früher so mit Bandmaschinen noch gemacht und ach, das ist toll. Ne?
Ja, aber zumindest, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, die Art von Musik, die ihr macht, also ohne das jetzt so... wie soll ich sagen, zu vereinfachen wollen, aber wenn jemand mit einer Akustikgitarre Sachen aufnimmt, ist es natürlich nicht so aufwendig, wie wenn du eine ganze Band aufnimmst. Mhm. Das spielt ja eigentlich so eine Veröffentlichungsstrategie wie beim Streaming total in die Hände. Jetzt gar nicht vielleicht bei dir, sondern generell auch bei anderen Künstlern auf Akustikmusik. Ne?
Mhm. Genau. Ja.
Tag hat nur 24 Stunden.
Genau.
Okay. Gut, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ja, ich freue mich, so viele Insights eigentlich auch erfahren zu haben. Ich fand es sehr bereichernd. Und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja, danke dir.
Mach's gut.
Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.
Vielen Dank für das Durchhören. Ich habe mich gefreut, Peter endlich mal kennenzulernen. Das Lutherhaus und seine Firma sind ja gleich nebenan in Osnabrück beheimatet. Am nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Malte Karstern, der ist E-Commerce-Experte mit langjährigem Musikvertriebshintergrund und außerdem sind noch einige weitere coole Interviewgäste in Planung und sobald die bestätigt sind, gebe ich die auch gerne weiter hier bekannt. Um aber auch weiterhin so spannende Gäste für ein Interview zu gewinnen, brauche ich eure Mithilfe. Der Podcast ist ja kostenlos und nur mit entsprechender Reichweite wachsen wir und gewinnen eben diese Gäste. Also wenn ihr dem Redfield Podcast etwas Gutes tun wollt, dann empfehlt ihm doch wenigstens einer Person in der nächsten Woche weiter. Oder ihr postet ihn einfach auf einem eurer sozialen Kanäle. Das wäre eine grandiose Unterstützung. Vielen, vielen Dank fürs Durchhören, für die Unterstützung, für die vielen Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut und ciao.